Hier ist Michel Jacobi, euer Aussteiger aus den Waldkarpaten. Mit dieser Podcast-Serie biete ich euch ein ganzheitliches Bild unserer Gesellschaft bis hin zur Ökologie und der Zukunft. Was können wir tun, um unsere Zukunft zu verändern? Wie erkennen wir uns selbst? In welcher Situation steckt unsere Gesellschaft? Und wie ist die Situation der Ökologie? Was können wir tun, ist ein großes Feld. Und ich sage euch jetzt schon, meine Empfehlung ist Holistic Radical Permaculture. Aber wie wir das erreichen und warum wir das erreichen sollten, dafür möchte ich hier die Grundlage legen. Dafür interviewe ich sehr, sehr spannende Persönlichkeiten. Mein erster Gast, Klaus-Dieter Müller, Medienmüller, wie er genannt wurde, oder der Spiegel nannte ihn den Berlusconi des Nordens, Dudesfreund von Putin, hoch einflussreiche Persönlichkeit. Bis 2005 war er Mitglied im Schleswig-Holsteinischen Landtag, ist Doktor der Philosophie, Professor an der Universität Babelsberg bis 2018, hat eine eigene Universität gegründet zum Thema Nachhaltigkeit, kennt Gott und die Welt und ist Autor zahlreicher Bücher, Künstler und ist sehr, sehr kritisch gegenüber der aktuellen Entwicklung unserer Gesellschaft. In vielen Punkten stimmen wir nicht überein, denn trotz alledem ist er hoffnungsvoll, dass diese die beste aller Gesellschaften, wie es Candide einst nannte, weiter existieren sollte, weil es keine bessere gibt. Ich kann dieser Einschätzung nicht ganz folgen, weil wir doch in unserem Gespräch nun feststellen, dass unsere Gesellschaft nicht nur hochkorrupt, was wir hier auch nachweisen können, sondern auch gefährlich ist und die Medien ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Und wenn Klaus-Dieter Müller das sagt, dann muss dieses richtig sein. Denn kaum jemand hat so sehr in den Medien gearbeitet und hat so einen Überblick über die jetzige Situation in der Medienlandschaft wie er. Am Ende seines Lebens kommt er trotzdem zu dem Schluss, wir leben in dem besten aller Systeme. Ich bin noch jünger, auch Vater geworden. Und daher glaube ich, wir können unsere Gesellschaft zu einem positiveren, utopischen Bild wandeln. Die Utopie, ich weiß, ist immer weit weg. Aber wir sollten trotzdem nicht daran verzweifeln, dass diese nicht zu erreichen ist. Sondern es ist genau wie mit der Wahrheit. Sie ist nie erkennbar von uns. Aber wir sollten uns durch Falsifikation ihr annähern können. Sprich, wir stellen fest, was schlecht ist und versuchen es zu verbessern. Und wenn das System von innen heraus faul ist, dann sollten wir ein positives, besseres System aufbauen aufgrund unserer Erkenntnisse. Dazu soll dieser Podcast beitragen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo.
Ja?
Ja, jetzt müsste es klappen, oder?
Na siehst du, sind wir doch.
Oh, der Ton ist auch wunderbar.
Der Ton ist gut, ja.
Super. Ja, das ist mir eine Ehre, mit dir sprechen zu können. Jetzt auch schon mitten in der Aufnahme.
Gut, das ist doch wunderbar. Ja, aber du siehst, das ist mit der Technik man sicherlich manchmal. Aber dann hühnert man wieder rum, weil irgendwas nicht klappt und verliert sinnvolle Zeit, ja.
Genau, die Technik sollte ja eigentlich dafür da sein, uns die Arbeit zu ersparen und uns irgendwie ein bisschen zu befreien. Aber scheinbar ist es ja so, dass wir dadurch immer mehr arbeiten müssen, oder? Es hätte doch sein müssen, dass wir, also vor 50 Jahren konnte man ja mit einer Arbeitsstelle noch eine ganze Familie ernähren und heutzutage müssen beide Partner arbeiten. Und hat uns denn die Technik...
Nein, also ich finde auch, das ist schon schwer, abgesehen mal davon, dass wir nicht wissen, was mit dem passiert, was wir jetzt aufnehmen, was andere ja auch aufnehmen. Das ist ja immer, steht ja immer dahinter bei diesen ganzen Kommunikationsgeschichten. Wir wissen nicht, wer mithört. Ne? Das war einfacher, als wir im Garten saßen früher. Ne? Also der Nachbar, wenn er in der Hecke stand. Ja, ja gut.
Was könnte deiner Meinung nach denn mit den Daten passieren? Also welche Möglichkeiten haben denn diese Unternehmen, die Big Tech-Firmen?
Naja, gut, einmal haben sie das, erleben wir ja jeden Tag. Sie werten natürlich unsere Kaufgewohnheiten aus. Das ist gar keine Frage, dass sie das tun, weil wir ja alle unterschiedliche Produkte auf unsere sie von uns rausgekriegt haben, auf die wir uns interessieren. Gut, da kann man noch sagen, oh Gott, lass sie doch. Interessiert mich ja vielleicht auch. Aber so wie sie das können, die Chinesen haben ihr gesamtes Volk jetzt so vernetzt, dass sie alle, inklusive Gesichtserkennung, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute
Auswerten, ihr Verhalten.
verhalten und ja mit Punkten belegen. Und wenn du gegen das verstößt, was die Regierung will, dann kriegst du Negativpunkte. Und wenn du eine gewisse der
Regel
Regel
erreicht hast,
erreicht, dann
darfst
darfst du keine Wohnung mehr mieten und du darfst nicht mehr verreisen und all sowas, ja.
Und gibt es sowas Ähnliches bei uns in Deutschland auch schon? Also wird unser
Nein.
Verhalten auch
Von der
analysiert
Regierung
und
nicht.
dann geguckt, ob
Also von
wir
hoffe ich.
gefährlich sind oder?
Von der Regierung hoffe ich noch nicht. Das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Sicherlich, unser Geheimdienst ist auch nicht anders als alle anderen Geheimdienste. Und wir haben ja drei davon, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben nicht nur einen Geheimdienst, wir haben ja drei. Und die arbeiten genauso wie andere. Und wenn du dann mal sagst, ja, also wenn sie so arbeiten wie andere, bringen sie auch Menschen um. Dann sind sie natürlich alle ganz empört, offizielle. Das könne ja nicht passieren in Deutschland. Ist aber auch Quatsch. Natürlich können die das auch, machen sie auch. Sie machen es vielleicht geschickter als Herr Putin, durch Autounfälle. Das ist ja eine beliebte Methode, um andere umzubringen, und nicht mit irgendwelchen, man dann nachweisen kann. Aber Geheimdienste sind versehen natürlich nicht gerade lustig für Menschen.
Also der Ronan Bergman hat ja in seinem Buch Schattenkrieger geschrieben, dass der Mossad 3000 außergerichtliche Tötungen vorgenommen hat. Und du sagst, der BND ist auch zu sowas in der Lage?
In der Lage sind sie natürlich, es ist ein Auslandsgeheimdienst und ja nicht einer der kleinsten und auch nicht einer der unerfolgreichsten. Das muss man ja sagen. Also mir hat mal ein Mossad-Offizier, ein hoher Mossad-Offizier, mit dem ich zusammensaß, vor, ja, lass es 4, 5 Jahre hier sein, gesagt, wenn Sie glauben, dass der BND eine Feierabendtruppe ist, dann irren Sie sich gewaltig.
Aktuell haben
Ja, auch
wir
nicht anders als wir.
gerade eine andere Art, also jetzt keine außergerichtlichen Hinrichtungen, aber es
Nee.
werden gerade bestimmte Medienplattformen abgeschalten, zuerst
Ja.
auf YouTube und dann
Ja.
werden ihnen die Konten gekündigt.
Genau.
Und neuerdings beobachtet auch der Verfassungsschutz ja, die Alternativen oder die
So ist es, ja.
unabhängigen Medien.
Ja, sicher. Und der Verfassungsschutz ist ja ein Inlandsgeheimdienst. Das ist unser Inlandsgeheimdienst, den wir nicht vergessen, ja.
Ja, aber ist das nicht schon eine Art Zensur dann? Also ist doch eigentlich ein
Naja, Zensur erleben wir ja jetzt über das Infektionsschutzgesetz zuhauf. Ja, es werden ja Grundrechte eingeschränkt.
jedem
In
im
dem
Umfang.
Umfang, ja, das haben wir ja nun erlebt. Sicherlich, und die Menschen machen es mit, weil sie sagen, ja, es muss ja sein, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Nein, das muss lange nicht alles sein, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Also wie man für verfassungsmäßig halten kann, dass man von, wenn ich hier in Berlin wohne, von meiner Ferienimmobilie, die mir gehört, nach Mecklenburg nicht reisen darf, wer glaubt, dass das verfassungsgemäß ist, der muss
Haben.
haben. Ich bin ja keine Gefahr, wenn ich von Berlin in meine eigene Wohnung gehe und da auch nichts anfangen kann, außer in meiner Wohnung mich aufzuhalten, bin ich ja keine Gefahr für irgendjemanden. Ja. Jetzt lassen Sie uns Tests machen, wenn wir ins Ausland fahren. Ich war ja gerade mit meiner Familie in Österreich. Da musste ich hier Tests machen. Das hat erstmal schon mal 80 Euro gekostet. Dann komme ich an die Grenze. Kein Schwein da, der mich. Dann muss ich in Österreich wieder hin, dieselben Tests machen, die 72 Stunden gültig sind. Und da steht wieder keiner an der Grenze. Immerhin hat es da nichts gekostet, aber steht wieder keiner an der Grenze, um mich zu kontrollieren. Dafür werden sie von den Testunternehmern beschissen, wie sie noch nie beschissen worden sind. Das wissen wir ja jetzt, dass die natürlich statt 1000 schon mal 10.000 aufgeschrieben haben, die sie da getestet haben. Also das ist alles sehr, sehr wenig professionell, was sie machen.
Ja, aber unser Staatsphilosoph Richard David Precht sagt, wir sollen die Maßnahmen nicht hinterfragen, höchstens in einem stillen Kämmerchen. Du hast nun auch einen Doktor in Philosophie. Was sagst du dazu? Sollen wir
Naja,
einfach
Precht war
gehorchen?
für mich, Precht war für mich richtig todesschwarz und kein ernstzunehmender Philosoph. Das ist natürlich dummes Zeug. Es ist nachgerade auch verheerend, wie Leute, die die Corona-Maßnahmen kritisch betrachten, verunglimpft werden. Auch das ist gegen die Verfassung. Ja. Denn ich bin ja keiner, der mit einem Reichsbürgerausweis durch die Gegend läuft und kritisiere trotzdem diese Pandemie-Maßnahmen, weil viele einfach unsinnig sind. Das war übertrieben. Man hätte ganz anders die Dinge angehen müssen. Sicher, man ist hinterher immer schlauer als vorher, aber wir wissen ja, was da für Fehler gemacht worden sind. Spahn, der Betrachter, würde doch 5 Jahre Haft kriegen in jedem vernünftigen Rechtsstaat bei den Fehlern, die er gemacht hat. Herr Scheuer wäre schon lange in Haft. Frau von der Leyen wäre schon 10 Jahre in Haft. Die hat 400 erzogen, ja, letztendlich, weil sie gegen jede Bestimmung der Vergabe von Aufträgen an Freunde ihrer Staatssekretärin vergeben hat. 400 Millionen. Da würden wir sofort sitzen. Da ermittelt ja nicht mal einer.
Du bist
Ja.
nun seit 1969 in der SPD und
Seit.
bis 2005 warst du im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Hat
Ja,
sich
genau.
irgendwas bis jetzt verändert? Gab es gerade, also war es früher besser oder wie kann man diese Tendenz jetzt oder den Zeitgeist
Naja,
beschreiben?
die. Das war ja auch, du erinnerst dich vielleicht auch noch, war allerdings vor deiner Zeit, aber als wir die RAF-Fahndung hatten, die Rasterfahndung durch das nach RAF-Verbrechern, ja. Natürlich waren das Verbrecher von Terroristen und natürlich musste man nach ihnen fahnden und da haben sie diese Rasterfahndung gemacht. Da warst du dann am falschen Ort aus Versehen, entsprachst irgendeinem Aussehen von einem der Gesuchten, ja. Und dann kamst du jahrelang nicht in den öffentlichen Dienst, weil sie dich da gespeichert hatten, ja, als Person, die verdächtig, ihnen verdächtig war. Nein, Polizei und Ermittlungsbehörden gehen immer zu weit. Ich habe ja einen Freund, der ein sehr bekannter Strafverteidiger in Deutschland ist, der immer sagt, die Bereitschaft, kriminelle Handlungen vorzunehmen, ist bei Staatsanwälten und Ober- und Hauptkommissaren deutlich größer als in der Bevölkerung. Deutlich größer in der Bevölkerung. Sie verletzen jeden Tag, in dem sie ermitteln, verletzen sie irgendwelche Gesetze und haben auch kein Schuldbewusstsein, sagt er. Ja. Gut, wie weit man das treibt, der hat ja nun Erfahrung genug mit Staatsanwälten und Hauptkommissaren, der muss es eigentlich wissen, er macht das ja schon viele Jahre und auch sehr erfolgreich. Aber so wie wir ja zum Beispiel auch keine Gerichtsverhandlung dokumentiert werden. Ist ja kein Dampf mehr, keine Gerichtsverhandlung, läuft kein Dampf mehr in Deutschland. Auch das ist aus Sicht von Strafverteidigern nicht möglich. Man muss ja auch darauf Bezug nehmen können, auf das, was wirklich gesagt worden ist. Also es gibt schon ein paar in Deutschland, was gerade die Grundrechte angeht. Und die Pandemie hat es nochmal gezeigt, die Beratung. Der Wille, alles zu erforschen und alles zu ermitteln mit allen Möglichkeiten, die man hat, der ist groß bei allen Ermittlungsbehörden. Aber dem darf man natürlich nicht, weder als
Und
Politik noch als Verfassungsgericht.
ja, Wolfgang Kubicki sieht auch gerade die Situation unseres Rechtsstaats in
Ja.
Gefahr. Würdest du auch so weit gehen?
Ja, so weit gehe ich auch, ja. Also, wir wissen ja auch nicht, was sie wieder zurücknehmen. Ja? Wir haben ja gar keine Übersicht mehr, wer da was eigentlich speichert. Und wir werden auch keine Übersicht haben, wer da was wieder zurück. Also, sicherlich ist es eine Ausnahmesituation. Deswegen ist es eine Ausnahmesituation, in der man sicherlich auch besondere Maßnahmen ergreifen musste. Gemacht haben.
Ja, und wenn man jetzt sich nicht mit mit den Querdenkern gemein machen will, weil man Angst hat, vielleicht um seinen Beruf oder weil man Angst hat, als Rechts- oder als Verschwörungstheoretiker verleugnet zu werden, welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt überhaupt, um eine Opposition aufzubauen?
Naja, also einmal, ich habe gerade einen meiner Radiobeiträge zu dem Thema gemacht, in dem ich mich deutlich geäußert habe, dass ich wahrlich kein Verschwörungstheoretiker bin und dennoch eine ganze Menge auszusetzen habe an den Pandemie-Maßnahmen, die sie hier getroffen haben. Auch Journalisten, die das tun, nicht? Das muss man ja auch sagen. Die Möglichkeit hast, das an die Öffentlichkeit zu tragen. Und an Hochschulen ist es so, dass man ja mit auch seinen Kollegen auch spricht. Ist weniger geworden, weil wir ja sehr viel im Moment immer noch online machen. Aber man trifft sich ja doch. Und dann sagt Leute, wir müssen da auch aufpassen, dass wir unseren Studierenden da, dass wir sie sensibilisieren für das, was da gerade abläuft. Also wir haben ja schon Möglichkeiten, ohne dass wir da nur mit Rechten und mit irgendwelchem anderen Straße uns zeigen, das muss ja auch nicht sein. Aber Möglichkeiten haben wir natürlich.
Ja, also das einmal das Sensibilisieren der Studenten, aber die Handlung, also was sind unsere Partizipationsmöglichkeiten dann? Also wenn wir dafür sensibilisiert sind, wenn wir das ungerecht finden und wenn
Na, du
wir
kannst natürlich klagen, nicht? Also wenn du dich selber betroffen siehst, kannst du natürlich auch den Klagweg beschreiten, nicht? Der kostet natürlich immer Geld, wobei das bei diesen Klagen ja nicht. Du kannst auch Anzeige erstatten, das kostet nichts. Untersucht wird ist ja die zweite Frage. Da muss man dann auch sehen, da musst du auch wieder Beziehungen haben, wenn du den leitenden Oberstaatsanwalt kennst, den das ermittelt, aber wenn du eine ganz normale Anzeige irgendwo dafür was, außer jetzt beim Mord oder bei Tötungsdelikten. Natürlich, das sind Offizialdelikte, da ermitteln sie und da finden sie ja auch so gut wie jeden Täter. In den Jahrzehnten über 95% Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten. Ja. Und dass eben bei Fahrraddiebstählen nicht wirklich ermitteln, das kann man ja auch nachvollziehen. Sollen die Leute besser aufpassen auf ihre Fahrräder.
Es gibt ja einen Corona-Untersuchungsausschuss mit Dr. Rainer Füllmich, der international bekannt ist und auch gegen die Deutsche Bank Klagen angestrebt hat, der da gerade versucht aufzuklären, beziehungsweise eine große Klage gegen den PCR-Test und gegen den Professor Drosten anzustreben. Ist sowas zielführend?
Das kann natürlich hilfreich sein, wenn es fundiert ist, nicht? Also wenn das so Schnellschüsse sind, ist es sicherlich nicht hilfreich. Aber wenn da was hintersteckt und das muss man ihm ja vielleicht zutrauen, dass er das weiß, wird ja hoffentlich auch juristisch, dass man dann vorgeht, finde ich schon wichtig. also was die Virologen sich alle geleistet haben in
Wirklich nur meinen Kopf schütteln.
Inklusive auch dieses unseligen SPD-Politikers, der da mal irgendwo eine ärztliche Ausbildung genossen hat und jetzt zu einem seinen Senf gibt. Man verunsichert die Menschen ja. Ich meine, das ist ja auch für mich ganz erstaunlich. Ich habe die Zeit wieder abbestellt, weil ich lese in der Zeit nur was über Corona. Habe ich auch schon alle. Die haben gar keine anderen Themen mehr. Ja. Die Corona-Pandemie ist aber ja, dass man sie auch, wir haben ganz andere Themen, noch ganz andere Probleme in diesem Land. Kinder, die hungern,
Erziehende, die man auch
die
wirklich.
alleine lässt als Staat. Wir haben Rentner, denen es wirklich schlecht geht. Viele, viele Probleme, die wir noch haben, die wir lösen müssen. Aber nein, im Moment ist alles Corona. Ja. Kann ja auch
Ja.
nicht sein, nicht? Das hat natürlich auch mit den Medien zu tun und wie sie sich verhalten. Jeder, der was sagt, wird gehört und das dürfte er dann auch über den Fernseher ablassen. Ich weiß nicht, wie viele, ich wusste gar nicht, wie viele Virologen
Da haben.
sind. Die habe ich jetzt alle im Fernsehen gesehen. Jetzt fangen sie ja schon an, Ärztinnen herauszusuchen, die ein bisschen nett aussehen. Ja? Ob das ein Kriterium ist, weiß ich auch nicht. Für besondere Berichterstattung. Ja. Das ist eher sexistisch, aber nicht. Nicht so, dass es uns fördert, dass es förderlich sei für die Sache.
Aber bilden denn die Medien im Moment noch eine Also realistisch das Meinungsspektrum der Bevölkerung wieder und geben Sie das in einem ausgewogenen Diskurs in den Medien, bilden die das ab?
Nein, das tun sie ja eben nicht mehr. Na gut, da können sie nicht so richtig was für. Das haben wir ja wirklich haben viele falsch eingeschätzt, insbesondere mein Kollege Herr Habermann, als er noch ein bisschen jünger war, als es losging, immer gesagt, ja, und
Herrschaftsfrauendiskurs besser.
mitnichten, Herr Kollege, genau das Gegenteil ist eingetreten. Die Menschen flüchten sich in ihre sozialen Medien. Dort sind sie manipulierbar. Dort reden sie ja nur mit Leuten, die ihnen sowieso Recht geben. Das heißt, der wirkliche gesellschaftliche Dialog, dass sich Menschen mit anderen Meinungen auseinandersetzen, dass sie auch dazu gezwungen sind,
Weil
weil der
der Dialog.
Dialog eben im gesellschaftlichen Umgang stattfindet, das ist ja sehr zurückgedrängt worden durch die digitalen Medien. Und wenn du dann siehst, wie intensiv die Menschen in ihren sozialen Medien sich aufhalten, dass sie sogar ihre Kinder vergessen, die Kinder, die dann auf die Straße gehen, in Hamburg war das auch, auf die Straße gehen, gegen ihre Eltern demonstrieren, weil sie sie nicht mehr angucken, ja, weil sie den ganzen Tag nur auf ihr Handy gucken. Also das sind ja alles Entwicklungen, die Demokratie praktisch nicht gerade sehr förderlich sind.
Okay, also weil in der Demokratie die vierte Säule der Macht die unabhängigen Medien sind, die objektiv berichten
Und die werden
sollten.
ja nicht mehr wahrgenommen,
Und
so in dem Maße. Zeitung gibt es ja kaum noch. Es ist ja nicht so, dass der Zeitungsmarkt nicht wirklich zerstört wird. Das passiert ja tatsächlich gerade, ja. Und das waren
waren
ja durchaus Medien, wo man sagen konnte, wenn man da nicht nur eine Zeitung, nicht die Blödzeitung, sondern eine vernünftige, seriöse Zeitung oder ein, zwei.
Ich habe mir gesagt, man
Die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche liest oder die Frankfurter Rundschau. Aber heute ist das ja eben so nicht mehr. Es bildet sich nicht mehr ab. Und wenn du Fernsehen, die
die Öffentlichkeit,
rechtlich,
das
das
kann
kann
man
man ja
wirklich
so
so.
sagen, ist Regierungsfernsehen. Das ist Regierungsfernsehen, nichts anderes. Und die Privaten, ja, was willst du da, was ihre Nachrichten angeht, was willst du da denn für einen Maßstab anlegen, die holen sich doch die Meldung von Reuters oder von irgendwo anders her. Und da kommt plötzlich in den Nachrichten Sachen, weiß ich, dass irgendein Schauspieler nun zum fünften Mal verheiratet ist. Was hat das mit Nachrichten zu tun? Also die Nachrichten, mit denen wir versorgt werden, wenn du sie dir im Netz nicht genauso aufmerksam holst, weil du weißt, wo du was nachlesen kannst, dann ist das doch mehr als fragwürdig, wie heute Meinungsbildung passiert in diesem Land.
Haben wir
Nicht
denn
nur
in
in
der
die.
Bevölkerung eine vernünftige Medienkompetenz, sodass die
Nein, da ist überhaupt keine
unabhängigen Medien oder die
Medienkompetenz.
crowdfinanzierten Medien so recherchiert und genutzt werden, dass man Aufklärung hat?
Nein, machen die ja nicht. Die Masse macht es ja nicht.
Kompetenz in unserem Land.
Das wird ja auch tunlichst vermieden von denen, die ein Interesse daran haben, dass die Menschen sich eben nicht vielfältig umschauen.
Natürlich kannst du
Und
gut.
das Problem ist natürlich, wenn du die Online-Seiten nimmst, kommst musst du sie mieten. So, und dann kostet das immer 9 € im Monat. Das ist natürlich auch, kannst du ja nicht, dann kannst du es wieder nur bei einer machen, sondern machst du eben Cicero nur.
Wenn du die Zeit, aber
Aber du musst ja auch unterschiedliche Meinungen hören. Das wird ja auch teuer dann, ja. Das ist ja leider auch eine Entwicklung, die sich immer mehr verfestigt, dass du ja auch Zeitungsartikel im Netz nur noch ein Viertel lesen kannst und dann musst du dann sehen, dass du da dann da zum Abonnenten wirst, ja. Nein, die Entwicklung ist verheerend, was die politische Meinungsbildung in unserem Land. Die Menschen werden nicht klüger, sie werden nicht aufgeklärter, ganz im Gegenteil. Sie sind manipulierbar, sie sind auch manipuliert. Und dann haben wir ja auch keine Politiker mehr, keine Politikerpersönlichkeiten mehr, die dominant sind, sondern wir haben ja mehr einen Haufen von Technokraten, die da gewählt werden.
stehen.
Die Identifikation der Menschen mit den Politikern ist ja dadurch auch sehr gering, darf man daran erinnern, dass Max Weber schon gesagt hat, die Demokratie braucht Charisma. Den haben wir ja völlig abgeschafft in der Politik in Deutschland. Ich kenne keinen charismatischen Politiker in Deutschland. So, und dann ist die Identifikation natürlich auch gering. So, und dann bei dieser Meinungsbildungskultur, die wir jetzt entwickelt haben, können wir nicht erwarten, dass die Menschen klüger und umsichtiger werden.
Siehst du da drin eine Gefahr für die Zukunft oder siehst du das schon aktuell am Werk? Also meinetwegen, wenn wir jetzt eine technokratische Regierung haben, ist es da die Gefahr des Missbrauchs von ja, meinetwegen auch charismatischen Personen oder von Personen, die im Schatten, also im Hintergrund bleiben, ist die Gefahr reell?
Habe ich nicht verstanden. Welche
Also,
Gefahr?
wenn wir jetzt einfach Technokraten haben, die
Ja.
in der Politik, die einfach nur die Gesetze befolgen und rein nach Schema X vorgehen, ist da die Gefahr der Manipulation durch mächtige Lobbys oder durch
Ja, das erleben wir doch
charismatische
jeden Tag.
Personen?
Das erleben wir doch jeden Tag. Im Deutschen Bundestag sitzen 5.000 Lobbyisten. Nur 500 Abgeordnete, ja. Im Europaparlament sind es ja noch deutlich mehr, ja. Was für ein Schwachsinn, was für ein Schwachsinn. Die haben Tausende und Abertausende von Beamten, kaufen aber für Hunderte von Millionen Beratungsdienstleistungen ein. Das ist eine Verschwendung vom Allerfeinsten. Da sollen sie auch vernünftige Beamte einstellen, die sie auch zum Teil haben. Nein, da müssen sie von außen auch noch wieder sich beeinflussen lassen. Und über die zweifelhafte Seriosität von großen WP-Organisationen müssen wir uns ja wohl nicht unterhalten. Das erleben wir ja nun tagtäglich. Also, dass das auch in die Politik ausstrahlt, ist klar. Ich bin ja sehr froh, dass Herr Merz nun nicht Kanzlerkandidat der Union wurde. Der saß ja immer sein Leben lang in so einem Haufen von Beratern,
Das
als
Wohl der
wir das
Bevölkerung
im
im Auge.
Auge hatten, ja. Also von daher ist natürlich das verfilzt oder denk an das fast Dutzend CDU-Abgeordnete, die jetzt mit den Masken sich da verdient
Haben.
haben.
Und
Oder denk an diese Einkünfte, die sie nicht angeben, inklusive der grünen Kanzler.
ist doch hoch peinlich, was da passiert.
Das heißt, der Lobbyismus funktioniert dort wie am Schnürchen, wie am Schnürchen. Man kann wirklich.
Gesellschaft ausgehen, hier in diesem Land.
Und das ist Manipulation, klar.
Und siehst du da viele verschiedene Lobbygruppen, die da am Werk sind und somit auch wieder so eine Art freie Marktwirtschaft sozusagen um die Politiker haben? Oder sind einzelne Gruppen stärker als andere und übermächtig, meinetwegen
Naja,
BlackRock oder
sicherlich.
Cerberus?
Na sicherlich, die großen Investmentgesellschaften, je mehr Geld du hast, je mehr Möglichkeiten hast du natürlich auch, die Menschen einzufangen, auch in Parlamenten. Dann gibt es natürlich, das ist ja immer ganz wichtig, das heißt ja immer so, dass man, wenn die systemrelevant sind, das ist ja schon ein Begriff, den man gar nicht in den Mund nehmen dürfte. Wann ist man denn systemrelevant? Ja, die Lufthansa ist systemrelevant, die kriegt gleich 6 Milliarden Zuschuss, ja, damit sie nicht untergeht. 6 Milliarden, ne? Da ist es plötzlich gar kein Problem, weil die systemrelevant sind. So, für Deutschland ist die Automobilindustrie systemrelevant. Was heißt, sie ist systemrelevant? Wenn sie betrügt, was sie ja nun ausgiebig getan hat, dann muss man das System ändern. Und zwar ganz schnell. Dann hat das nichts mehr mit Relevanz zu tun. Ja? Und da wird aber nichts gemacht. Da haben wir wieder diese Technokraten oder wie ich sie immer nenne,
Aber Inkrement.
Fundamentalisten, die sich nur um die Tagespolitik kümmern. Wenn mal irgendwo was hochkocht, dann gehen sie daran. Aber nein, die großen Probleme, da gehen wir lieber nicht ran, da würden wir ja Leuten wehtun müssen. Ja, man kann Politik nicht machen, wenn man niemandem wehtut. Man muss Menschen wehtun. Vermögensverhältnisse in Deutschland, wie vor der Französischen Revolution, das muss man sich mal so reinziehen, ja. Hier gehört ja 20% der Menschen gehören 95% des gesamten Vermögens. Das kann ja wohl so nicht weitergehen. Kann ja wohl so nicht weitergehen. Zumal der kleine Mann sich ja auch gar nichts mehr ansparen kann. Die Hälfte seines Einkommens, egal, auch bei gut verdienenden Leuten, geht für die Wohnverhältnisse schon mal weg. So, was bleibt denn noch? Das heißt, was zurücklegen, Eigenheim bauen und solche Dinge, das ist doch, wird doch immer weniger für Menschen möglich bei den Ausgaben, die wir, bei der Ausgaben, bei dem Ausgabensystem, die wir haben. So, also das ist doch eine Situation. Wir haben am Erbsteuerrecht, das muss man sich einfach mal anschauen. Die großen Einkommen werden doch so gut wie nicht besteuert, werden so gut wie nicht besteuert. Es geht mir nicht um den Kleinen, der mit seinem Einfamilienhaus, das soll ja alles gerne geschützt sein. Darum geht es ja nicht. Es geht um die riesen Vermögen in diesem Land, die nicht besteuert werden, wenn einer stirbt, ja. Weil sie dann sagen, wir werden so und so viele Arbeitsplätze erhalten. Das würden sie sowieso tun, ja. Das würden sie sowieso tun. Also da muss man doch mal sagen, die Probleme sind so gewaltig, auch natürlich mit der Umwelt, mit der Nachhaltigkeit. Sie schieben alles immer vor sich her, ja. Immer alles vor sich her. Nicht mal sagen, so jetzt machen wir es mal schneller, jetzt geht das mal richtig los. Ja, jetzt auch sind wir gerügt worden von der EU wegen unserer Luftverhältnisse in den Städten. Ja. Ja, da wird auch nichts gemacht. Man müsste ja Leuten wehtun. Ja, das müsst ihr, natürlich müsst ihr Leuten wehtun. Anders wird es nichts. Die Merkel-Zeit ist eine verlorene Zeit für dieses Land. Ja.
Und wenn wir jetzt eins, also wenn wir jetzt erkennen, dass die Politik besteht aus Technokraten, die von Lobbyisten beeinflusst werden, unsere Medien bilden nicht die objektive Wahrheit wider und die Bevölkerung ist großteils ja, desillusioniert, wenn nicht sogar manipuliert oder verwirrt. Der Einzelne, der jetzt das erkennen mag, welche Möglichkeiten hat der, sich daraus zu befreien? Ist frei nach Rousseau zurück zur Natur eine Variante für denjenigen?
Ja, ich halte es für ganz wichtig, dass man sich dann politisch engagiert. Das ist der einzige Weg. Du musst sehen, dass wir andere Entscheidungsträger kriegen. Nicht nur in der Politik, auch in den Unternehmen. Wir brauchen andere Entscheidungsträger, die nach ganz anderen Werten handeln. Erfolg, damit es viel sein kann. Natur im Einklang mit den Verhältnissen seiner Arbeitnehmerschaft, auch wir brauchen andere Entscheidungsträger. Das heißt, wir müssen in der Schulausbildung schon anfangen. Wir müssen Universität, muss die BWL immer noch das, was sie vor 20 Jahren auch gelehrt haben. Sein. Wir müssen Veränderungen stattfinden. Und dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Einstellungen in unter Routing
Das stattfindet.
eben
Nach
nach
anderen.
anderen Werten geschaut wird und nicht nach dem,
Ich darf das zwar nicht sagen, aber
die
die.
hat gerade ein kleines Kind gekriegt, die können wir nicht nehmen, wenn das Kind auch krank ist. Erleben wir gerade hier, weil wir
Kleines Kind
Kinder
haben.
haben, ja. So, also das kann ja alles nicht sein. Wir müssen schon sehen, dass wir die Gesellschaft mit einem anderen Wertesystem ausgestatten und die Menschen dazu durch Ausbildung dazu bringen, dass sich was ändert. Du musst doch mal sehen, Fridays for Future, ich meine, das sind nun junge Leute, das ist ja eine spontane Geschichte, die haben doch mehr bewegt in den letzten
Hunderte von
Umweltorganisationen in 40 an Sensibilisierung, ja. Und deshalb sage ich immer, Leute, denkt dran, die amerikanische Gleichberechtigungssituation zwischen Schwarz und Weiß hat damit begonnen, dass eine Farbe im Bus
nicht
nicht
aufgestanden
aufgestanden
ist.
ist, ja. Und das war der Auslöser für vieles. Auch Einzelne können ganz viel auslösen, aber engagieren muss man sich, Mut muss man zeigen und da das in Deutschland nur über Parteien, nicht nur in Deutschland, aber über Parteien geht, dann in die Parteien. Dort versuchen, was zu verändern. Die Parteien warten auf junge Leute. Und da muss man dann sehen, dass man vielleicht auch nicht alleine da nur reingeht, sondern auch in kleinen Gruppen in Parteien geht, um dann auch gewählt zu werden, um dann weiterzukommen und um irgendwas zu verändern. Ich glaube, man darf es nicht auf sich beruhen lassen.
Ja, also wir haben jetzt seit den 68ern probieren wir durch die Infiltration der Megamaschine, wie sie Lewis Mumford nennt, das System besser zu machen, sehen aber eine ständige, ja, Degradation. Also du meinst, wir können, indem wir in kleinen Gruppen in die Parteien gehen, aber ist es nicht ein Parteienapparat, der uns langfristig dann auch korrumpiert oder auch weich wäscht
Nee, das glaube
und
ich nicht. Also ich habe ihn so nicht erlebt. Aber der SPD erlebt jetzt über 50 Jahre, bin ich ja Mitglied in dieser Partei. Aber ich habe das so nicht erlebt. Also das kann man nicht sagen. Natürlich sitzen die dann in Hinterzimmern und reden über Sachen, von denen sie auch viele nicht was verstehen. Aber es sind ja zum großen Teil kommunale Themen, die in den Ortsvereinen diskutiert werden. Da kann jeder mitdiskutieren. Und ich habe die SPD nicht so, ich sage immer, sie ist mit mir sehr viel pfleglicher umgegangen als mit ihr, ich mit ihr in 50 Jahren.
Wir haben jetzt immer
Also.
mehr aus Brüssel. Also wir zentralisieren unsere Politik. Auch die mögliche neue Bundeskanzlerin Baerbock schwört auf die EU. Ist das, also müssten wir dann EU-Parlamentarier werden oder bringt das weiterhin was, wenn wir in der Lokalpolitik arbeiten?
Nein, auch die Lokalpolitik, dort werden die Lebensbedingungen ja durchaus gesetzt, ja, für viele ganz wichtig. Und dort ist man ja auch schnell, da ist man ja schnell in einer Position, wo man auch was verändern kann. Ich halte die Kommunalpolitik für ganz bedeutsam. Das wird sie auch bleiben. Und auch die Landespolitik, die Landespolitik hat nun relativ wenig Kompetenzen noch. Und da, wo sie sie hat, wie in der Bildung, wird das fast alles in der Bildungsministerkonferenz dann entschieden. Also das ist so eine Abstimmungsmaschinerie. Ich habe den Schleswig-Holsteinischen Landtag auch immer als so Legitimationshuberei. Wirklich
Was
verändern
verändern
kann man
kann.
da nicht. Im Bundestag ist es schon wieder anders. Die Bundespolitik, zumal wir eben in Europa nicht irgendein kleiner Randstaat sind, sondern schon der wichtigste Staat in Europa sind, auch wirtschaftlich der wichtigste Staat sind in Europa, kann man schon sehr viel Einfluss nehmen. Das Europaparlament hat ja kaum Möglichkeiten, insofern dort Parlamentarier ist im Moment noch nicht so, man kriegt viel Geld da, da wird man ja gut bezahlt. Aber die Einflussnahme ist ja gering, wie wir sehen doch. Die von der Leyen, die konnte die Kommissionspräsidentin werden. So absurd, ja.
Nicht mag, ja. Also
Also
dann
nehmen Sie eine, die als Bundesverteidigungsministerin schon durchgefallen war, weil sie alles falsch gemacht hat, was man noch falsch machen konnte. Die befördern Sie da hoch in so einem kleinen Zirkel von Leuten, die sich eben kennen. Das ist doch unerträglich. Und Europapolitik wird ja nicht im Parlament gemacht. Europapolitik wird im Ministerrat gemacht und in der Kommission, ja. Das ist es doch. Und das ist sind kleine Kreise. Das sind informelle Kreise. Doch gemacht wird. Das Parlament, das wäre schön, wenn das so wäre. Dann wäre es natürlich sinnvoll, da Parlamentarier zu werden.
okay. Du bist nun sehr vielfältig aufgestellt, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wissenschaft. Also du bist Gründungsmitglied der, korrigiere mich da, einer Universität für Nachhaltigkeit.
Ja.
Wie siehst du in Deutschland die Tendenz der Nachhaltigkeit? Also wie ökologisch verträglich ist unser Handeln? Wie viel Verantwortung hat der Einzelne? Und wie sind da die Tendenzen auch auf den Klimawandel betrachtet?
Also ganz klar, wir können Entscheidungen im Großen warten. Wir halten sich in gewisser Weise eben sein Verhalten auch zu ändern. Dazu gehört weniger zu konsumieren. Dazu gehört vor allem qualitativ besser zu konsumieren. Das geht bei Kunststoffen und das endet beim Fleisch. Es ist, wir essen alle Fleisch essen
Ja.
wir, wir essen sehr viel weniger, dafür sehr viel Besseres und eben auch
Gehalten ist
Rind zum Beispiel und auch auf, wie die, wo das Fleisch herkommt und wie es gezogen wird.
habe ich
Beim
Müll ist es das
Fleisch,
Gleiche.
dass man da in seinen Möglichkeiten auch wirklich trennt, wenn ich macht ja kaum einer offensichtlich. Also da sind wir alle, das zu ändern. Ich glaube aber, ich habe Fridays for Future schon mal erwähnt, dass die Sensibilisierung schon stattgefunden hat in vielen Bereichen. Die Menschen schauen schon bei ihren Einkäufen auch auf Qualität. Das glaube ich schon. Ich bin erfreut darüber, dass
Investmentfirmen.
der Welt, die großen Investmentfirmen der Welt, immer mehr in nachhaltige Projekte investieren. Das hat den Effekt, dass sie sagen, die finanzieren mich nicht, wenn ich nicht darauf und darauf achte. Das haben die Investment-Leute tatsächlich begriffen, dass das nicht mehr lange geht. Jetzt muss sich hier was ändern. Und es sind ja inzwischen schon ein Drittel des gesamten Investments geht ausschließlich noch in nachhaltige Projekte. Das ist ja schon mal ein Anfang. Also von unten muss es passieren, es muss aber auch von oben passieren. Und offensichtlich ist der Kapitalismus, funktioniert diesbezüglich auch. Und die, die das Geld haben, sagen, das investieren wir jetzt mal lieber in Nachhaltigkeit. Nicht, weil sie so nachhaltige Menschen sind, sondern weil sie sagen, alles andere werden die Leute nicht mehr. So, und wenn das so weitergeht, dann ist das ja eine positive Entwicklung. Und deshalb habe ich auch durchaus Hoffnung, dass sich noch vieles wirklich verändern wird.
Okay. Und wie siehst du die Tendenzen, dass die Regierung ja die Kosten für nicht nachhaltige Produkte hochschrauben und ja, Vergütung oder Bestrafung als Taktik nehmen, um Nachhaltigkeit in der Bevölkerung zu fördern? Oder ist das rein durch
Na,
Aufklärung?
das ist natürlich die Frage, wer setzt sich mehr durch, der Lobbyist oder die Bevölkerung? Deshalb sage ich ja, wir dürfen nicht sagen, es geht uns alles nichts an, sondern man muss dann auch wirklich hin. Und ich sage mal, demonstriert nicht vom Bundeskanzleramt, sondern da, wo Frau Merkel wohnt oder da, wo der Minister so und so wohnt vor der Tür. Und wenn dann nur 10 Leute stehen jeden Tag und wenn er rauskommt, ihn anschreien. Die Leute müssen spüren, dass da Widerstand kommt aus der Bevölkerung und dass der
Dass die
paar Euro,
Euro
die sie
schon.
von Lobbyisten kriegen oder die Reise oder was auch immer, womit sie dann bezahlt werden, wenn sie das tun, was die Lobby meint. Ja. Also von daher
Ich schon, dass es Möglichkeiten gibt. Es gibt
ja auch durchaus vernünftige Politiker. Leider verlieren die manchmal die Lust. Also der Entwicklungshilfeminister. Herr Müller von der CSU ist ein ganz hervorragender Minister gewesen, oder ist er noch, aber hat keine Lust mehr. Das heißt, er hört auf. Das ist schade. Ja. Dagegen solche Pfeifen wie Herr Scheuer und Herr Spahn machen weiter. Ja,
Okay.
aber also ich würde nie resignieren, nie resignieren.
Nicht aufgeben. Das finde ich ein schönes
Nee, niemals.
Schlusswort, um weiter zu kämpfen und positiv in die Zukunft zu blicken und sich zu
Ja,
engagieren.
genau.
Nicht die Hoffnung, auch in unsere Demokratie zu verlieren.
Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Sie ist immer noch eine der besten, die wir auf der Welt
Das funktioniert ja durchaus.
Das Verfassungsgericht funktioniert. Das ist ja durchaus nach 70 Jahren hat dieses Verfassungsgericht ja wirklich Urteile gesprochen. Das muss man lobend erwähnen.
Dass es so bleibt.
Bleibt. Und funktioniert ja diese Demokratie. Wollen wir auch sehen, dass sie weiterhin funktioniert.
Als letztes, was
Letzten Satz in meinem Radiokommentar. Einen
glücklichen
glücklichen
Tag,
Tag, aber
aber bleiben
bleiben
Sie
Sie achtsam.
Klasse, wo kann man dir folgen? Wo kann man was von dir
Radio
lesen?
Paradiso sendet meine Beiträge montags, mittwochs und freitags. Ich glaube, von 10 Uhr etwas ab. Sind immer nur 3, 4 Minuten und das wiederholen sie dann abends nochmal irgendwann. Aber es steht alles auch auf der Homepage, also auf der Homepage von Radio Paradiso und auch in deren Podcast und auch im Podcast der christlichen Wertenleben.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne auf Patreon oder spendet Bitcoins auf mein Konto. Schaut vorbei auf meiner Internetseite karpaten-büffel.eu oder lasst euch was einfallen, tretet in Kontakt mit mir, gründet euer eigenes holistisches Permakulturkonzept und erzählt, wie euer Ökodorf aussehen soll. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
Hallo, lieber Michel Jacobi.
Hallo, lieber Rieke de Vries.
Genau, es soll heute darum gehen, dass du ja eine neue Podcast-Reihe eröffnen möchtest. Wie wird die denn heißen?
Die neue Podcast-Reihe heißt Radikale Permakultur und holistische Ökosysteme. Damit meine ich, dass Permakultur weitergedacht werden muss in allen Dimensionen. Also politische Ebenen müssen mit einbezogen werden, aber vor allem auch gesellschaftliche Ebenen. Und ganzheitliche bzw. holistische Ökosysteme heißen auch, dass wir die Ökosysteme nicht ohne Menschen denken können. Also dass die soziale und gesellschaftliche Komponente in den Ökosystemen mit einbedacht werden müssen, weil es halt keine Urwälder mehr gibt, weil es keine ungestörten Ökosysteme mehr gibt, die ohne Menschen existieren. Deswegen ist der Mensch ein integraler Bestandteil und er muss seine Permakulturen-Ideen auch in allen Dimensionen des Sozialen bedenken und die Ökosysteme müssen mit dem Menschen gedacht werden.
Mhm. Ja, vielleicht möchtest du erzählen, warum das für dich so wichtig ist, über das Thema zu reden. Also gerade darüber, dass der Mensch auch quasi in die Natur, in die Ökosysteme reingehört und eben Permakultur das Gleiche bedeutet, eben Ganzheitlichkeit mit Mensch.
Ja, für mich ist das so wichtig, weil ich jetzt seit 12 Jahren mit jungen Menschen zusammenarbeite, hier auf unserem Hof, und muss feststellen, dass viele eine ganz merkwürdige Vorstellung haben von Selbstversorgerleben und auch teilweise gar nicht in der Lage sind, mit der Natur oder mit unseren oder mit Tieren generell zu leben. Und ich möchte dem auf den Grund gehen. Also was ist in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren, Jahrzehnten oder vielleicht auch Jahrhunderten gelaufen, dass wir so eine entfremdete Generation hervorgebracht haben? Und ich möchte lösungsorientiert arbeiten und schauen, wie können wir das wieder überwinden? Weil der Verlust der Artenvielfalt ist für mich das größte Problem der letzten Jahrzehnte und auch das wird das größte Problem unserer Generation sein. Also das massive Sterben der Biodiversität. Also wir sind jetzt in einer Aussterbewelle, die ähnlich katastrophal ist wie der Einschlag eines Meteoriten, so wie es Fabian Scheidler beschreibt in seinem Buch Die Megamaschine. Und ja, und daher denke ich, dass es halt wichtig ist, dass wir versuchen, Lösungen zu finden, wie wir diese Entfremdung überwinden können. Also sprich, wie können wir wieder mit den Ökosystemen zusammenarbeiten, weil wir sind nun mal viele Menschen auf der Welt und wir werden wahrscheinlich noch mehr und wir müssen versuchen, in Harmonie zu leben und wir müssen versuchen, Ökosysteme und kulturelle Systeme aufzubauen, die uns Menschen versorgen können, uns Menschen gesund machen und die Artenvielfalt erhalten, wenn nicht sogar fördern.
Ja, ich finde, das ist wirklich ein sehr interessantes Thema, da der Trend ja eigentlich weiterhin so Richtung Urbanisierung auch geht. Also klar gibt es auch so eine Art Bewegung zurück aufs Land, zumindest in unseren westlichen Gesellschaften. Aber da geht es nicht unbedingt um das ursprüngliche Landleben, sondern eher um so eine idealisierte, romantische Vorstellung vom Landleben. Ja, aber nicht um die harte Arbeit, auf die ja niemand mehr Lust hat. Und auch im Naturschutz geht ja, glaube ich, der Trend eher dahin, die Menschen aus der Natur rauszuhalten und eben Naturschutzgebiete zu errichten, wo der Mensch teilweise auch gar nicht mehr unbedingt rein darf. Und ja, und meinst du denn, dass es tatsächlich realistisch wäre, dass die Menschen wieder fähiger werden, auch gut mit der Natur zu leben? Oder es ist vielleicht doch der richtige Trend, die Menschen und die Natur zu trennen. Wenn man sich die heutige Generation oder die letzten Generationen auch anschaut, was die so angerichtet haben und wie die sich verhalten.
Ja, also ich glaube, wenn wir nichts tun, wird es automatisch darauf hinauslaufen, dass die Menschen in Städten eingepfercht werden und die Natur in Reservaten umzäunt vor den Menschen geschützt werden muss. Also praktisch die Freiheit der Menschen wird genommen, um die lebensnotwendigen Bereiche der Ökosysteme aufrechtzuerhalten, um das Fortbestehen der Menschheit überhaupt noch zu sichern. Finde ich eine fatale Entwicklung, kommt aber automatisch. Um dem entgegenzuwirken, müssen wir alles tun. Also ich weiß nicht, ob wir erfolgreich werden und ich bezweifle es wahrscheinlich auch, aber ich werde nicht aufhören, für eine Alternative, für diese Utopie zu kämpfen, weil wenn wir nichts tun, wachen wir halt in der Ökodiktatur auf und wenn wir uns bemühen und wir die Menschen überzeugt kriegen, dass das Zusammenspiel zwischen Tier und Mensch, Ökosystemen und Natur und unserem Planeten eine Einheit bilden kann. Wenn wir das verstehen und das auch vorleben, dann haben wir eine andere Zukunft vor uns, die ganz sicherlich lebenswerter ist für alle auf diesem Planeten. Und dass wir den Menschen raushalten wollen, gut, das ist ja dieser Prozess Naturschutz, von dem ich gar nicht so richtig weiß, ob der überhaupt jemals Sinn hatte. Aber was ich halt sehe, ist, dass die Leute, die aufs Land gehen, die tun das halt, weil sie aus der Stadt oder von der Stadt ja angenervt sind und den Lärm nicht wollen. Also eigentlich wollen sie die Annehmlichkeiten der Stadt, sprich schnelles Internet, Kaffee White Flat und ein Smoothie und dabei aber auch ins Grüne gucken und frische Luft und am besten Fall noch gutes Wasser haben. Also diese eierlegende Wollmilchsau existiert leider nicht. Wir können nicht alles haben, sondern wir müssen halt schauen, dass wir die Bedürfnisse der anderen so wahrnehmen, dass wir ja uns selber dabei trotzdem noch mehr oder weniger wiederfinden. Also unsere Freiheit neu definieren. Also wenn wir aufs Land wollen, dann müssen wir auch verstehen, dass auf dem Land muss man sensen, das Heu sensen, die Tiere füttern, Vogelfutter machen für die Vögelchen im Winter und. Also da sind ja tausend Dinge. Wenn wir einen Smoothie haben wollen, dann müssen wir Obstbäume anpflanzen können. Also dieser Mythos der arbeitsteiligen Gesellschaft, der uns jetzt so viel Luxus gebracht hat, hat halt nur funktioniert, weil wir halt bestimmte Teile der Gesellschaft und der Ökosysteme massiv ausbeuten. Und um überhaupt zu begreifen, wie wir uns diesen Luxus leisten können, müssen wir erstmal so weit zurückgehen, bis wir diese Kreuzung finden, wo wir falsch abgebogen sind.
Ja, woran ich gerade gedacht habe, ist, ob wir nicht vielleicht eine sanfte Übergangslösung brauchen. Also ob das nicht auch ein Zwischenschritt sein könnte, dass wieder mehr Menschen aufs Land gehen und die dann vielleicht eben auch entdecken, wie viel Spaß Gärtnern macht. Auch wenn sie damit anfangen, ein Erdbeerbeet zu haben, ein bisschen Salat anzupflanzen oder eben ihre zwei Tomatenkübel vor der Tür stehen zu haben. Ein anderer Punkt ist, wenn du über Sensen sprichst, stelle ich mir auf jeden Fall ein Sensen mit der Handsense vor, nicht mit der Elektrosense. Und dabei höre ich raus, dass es dir um eine eher technikfreie Lösung geht in deiner Permakultur-Idee, was ja auch Sinn macht, da sie ja viel nachhaltiger ist. Vielleicht möchtest du noch darüber erzählen, warum du diese technikfreie Lösung eher anstrebst und nicht eine Lösung, die Technik integriert, da ja Technik eben auch das Leben erstmal sehr viel leichter machen kann und trotzdem auch eine Alternative sein kann zur konventionellen Landwirtschaft, die wir heute haben, halt mit sehr großer Technik, kann man ja auch wieder auf einen kleinen Traktor erstmal umsteigen oder eben auf die Handmotorsense. Und auf die Motorsense meine ich. Und noch ein drittes Thema, woran ich denken musste, ist, dass vielleicht ein wichtiger Schritt auch ist, um die Menschen politisch bewusster dafür zu machen, dass sie vielleicht ein Recht auf Land haben könnten oder haben, eben mehr über das Thema noch Allmende, also beziehungsweise Commons zu sprechen, also Gemeinschaftsland, was niemandem gehört oder eben dem Dorf gehört oder dem Landkreis und was vergeben wird in Form von kleinen Parzellen als Nutzungsrecht sozusagen an die Menschen, die dort leben. Und zwar an kleine Parteien, nicht an große Agrarkonzerne oder Höfe. Genau.
Das sind sehr spannende
Punkte. Drei verschiedene Themen, genau.
Genau, also der erste Punkt zu dem, dass wir in der Stadt...
Eine Übergangslösung.
Ja, dass wir eine Übergangslösung finden. Also das Problem ist halt, dass Technik wirklich verlockend ist. Also wenn wir in dieses Halb-Stadtleben, Halb-Landleben haben, dann wollen wir immer die Rosinen von überall rauspicken. Also ich will abends Netflix gucken können und tagsüber in der Hängematte unter Bäumen sitzen. Das Problem ist halt, das sind halt sehr verführerische Lebensmodelle. Und wenn ich jetzt die Wahl habe, dann ist das Stadtleben ja wesentlich einfacher. Also wenn ich jetzt einfach in den Laden gehen kann und da kaufe ich mir Bio-Demeter, Hafermilch oder was auch immer und kann halt abends Xbox spielen, so dann werde ich, wenn ich selber diesen Verführungen, diesen Drogen sozusagen entsagen könnte, dann sind es zumindest meine Kinder, die dem verfallen werden, die sich dann wundern, so warum ist mein Vater oder meine Familie so orthodox, amisch, warum soll ich mich andauernd zusammenreißen und enthalten, warum soll ich nicht auch nach der Zuckerwaffel greifen und abends in den Club und mich mit Drogen vollpumpen und morgens Kaffee trinken, damit ich mit meinen Freunden cool im Restaurant sitzen kann. Also keine Ahnung, dieses Stadtleben ist halt enorm vergiftend, ist aber wunderschön auf so einer oberflächlichen Ebene und verführt halt den Einzelnen.
Also willst du damit sagen, wir brauchen mehr oder weniger geschlossene Gemeinschaften auf dem Land, die es konsequent anders machen, ohne eben dieses noch ein bisschen Handy hier, ein bisschen Fernseher da und ein bisschen Netflix da? Also damit man eben gar nicht erst dieser Verführung ausgesetzt wird oder zumindest eine stärkere Alternative hat, also wo man weniger allein ist? Oder was möchtest du?
Ja, also wenn wir uns diese Gemeinschaften angucken, die existieren, also zum Beispiel die Longomai ist ja ein System, das funktioniert jetzt schon seit 60 Jahren. Das sind solche Aussteiger. Allerdings speisen die sich nur aus enttäuschten, wahrscheinlich teilweise auch ehemaligen Junkies, die halt aus der Stadt kommen und versuchen, ihr Traumata zu überwinden, indem sie jetzt aufs Land gehen und dann einfaches Landleben betreiben. Die ganzen jungen Leute der Longomai, bis auf ganz wenige Ausnahmen, kehren ihren orthodoxen Eltern den Rücken und haben darauf keinen Bock. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Amish-Gemeinschaften aus Pennsylvania oder so angucken, dann wirken die natürlich sehr verbittert und orthodox, haben aber ein geschlossenes System und ihre Kinder sozusagen wachsen in diesem System auf und führen das weiter fort. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt dafür plädieren würde, dass es bestimmte Regeln gibt und Verbote und Drogen im weitesten Sinne, also Kaffee und Partys wie Nachtclubs und was auch immer, in unserer Gemeinschaft sozusagen nicht gern gesehen werden, dann würde ich, glaube ich, in dieser New Age Society mir sehr viele Feinde machen. Und dadurch, dass ich auch keine religiöse Ideologie habe, weiß ich auch nicht genau, wie man das Ganze unter ein Konzept, unter ein Dach bringen kann, um das langfristig auch so zu gestalten. Also allein, wenn ich darüber rede, der NDR hat ja mal versucht, das für uns zu interviewen. Die haben das Interview ja sofort abgebrochen, weil sie gesagt haben, das seien völkische Ideen. So, also einen geschützten Raum für Kinder und junge Menschen zu bieten in der Natur. Und wenn wir versuchen, das irgendwie anders zu formulieren, sind wir ja sofort in...
Ja, ich denke, durch solche Stempel sollte man sich nicht unbedingt entmutigen lassen, weil sie ja auch leicht durchschaubar sind. Ich musste gerade nochmal an die Weston Price Foundation denken und die Ernährungsweise der Weston Price Foundation nach Weston Price. Also der traditionellen Ernährungsweise, sprich ohne Zucker, ohne Weizenmehl, mit viel Fermentieren und auch eben Fleisch essen und Milchprodukte werden auch nicht ausgeschlossen. Und da habe ich das Gefühl, dass es eine derartige Gemeinschaft noch nicht gibt, die sozusagen auf dem Land lebt, ihre eigenen Produkte herstellt und sich so ernährt. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sich für diese Ernährungsweise interessieren und die auch leben. Und da wäre es vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man irgendwie so eine Gemeinschaft, wo man so größtenteils mit übereinstimmt, also die sind ja auch gegen Alkohol und gegen die meisten Drogen, schätze ich mal, die werden da jetzt nicht alle aufgelistet, wenn man da anknüpft und versucht eben dort aus einem solchen Umfeld eben Interessierte rauszusuchen.
Ja, oder vor allen Dingen, weil das ja auch ganz konkret ist, ne? Es ist jetzt kein
Manifest. Genau, es ist konkret, es ist keine Ideologie, es ist auch nicht politisch eigentlich, sondern es entspricht einfach nur der Überzeugung, ein gesundes Leben führen zu wollen.
Ja, also da geht es wirklich um Aufklärung, um wissenschaftliche Fakten, um uraltes Wissen von alten Indianerstämmen, um unser Wissen, was vielleicht in unserer Kultur verloren gegangen ist.
Stämmen indigener Völker. Ja. Bitte politisch korrekt.
Nein. Und dadurch ist das ja ein sehr, sehr interessantes Konzept, dieses Weston Price.
Ja.
Und wahrscheinlich auch der richtige Anfang, weil wir müssen ja zuerst uns entgiften. Ne? Also wenn jetzt hier so Leute herkommen, die bei uns helfen wollen, also die brauchen 2 Wochen mindestens, wenn nicht ein halbes Jahr, um überhaupt hier eine Hilfe zu sein, weil sie halt körperlich und geistig überhaupt gar nicht in der Lage sind. Hier fängt schon an mit früh ins Bett gehen und früh aufstehen. Also wer kann das denn heute noch? Wer kann auf Kaffee verzichten? Also es braucht
ja, ich meine, so viel erwarten wir auch gar nicht von unseren Volontären und wir sind ja auch noch nicht 100-prozentig. Das heißt, wir können auch gar nicht so viel erwarten von anderen.
Genau, deswegen orientieren wir uns ja daran, um langsam in diese Richtung zu gehen.
Wir versuchen natürlich, das Beste anzustreben,
um immer besser zu werden.
Was wir uns vorstellen zu können, genau. Ja. Ja, das war auch nur ein Beispiel, jetzt über die Ernährung halt vielleicht so eine Gemeinschaft zu gründen.
Ja.
Und ja.
Die andere Idee dachte ich halt auch über die Kuh, also indem man ganz klar definiert, welche Vorteile die Kuh für eine Gesellschaft bringt. Da ist man dann halt schnell bei diesen Hare Krishnern, die das ja auch so ähnlich machen. Aber dieses indische Konzept der heiligen Kuh ist ja eigentlich total spannend, weil wir leben ja seit über 6.000-7.000 Jahren mit solchen großen Rindern zusammen. Und die haben uns ernährt und wahrscheinlich noch viel länger in unserer Geschichte folgen wir diesen Tieren und sind abhängig von ihnen. Und plötzlich seit 2 Generationen, also nicht mal seit 60 Jahren, leben wir gar nicht mehr mit Rindern zusammen. Vielleicht ist das auch erstmal ein erster Schritt, den Menschen klarzumachen. Es ist wunderschön, mit diesen Tieren zusammenzuleben und wie schlau und wie schön die sind und welche Funktionen die in den Ökosystemen haben. Also diese gestalterischen Funktionen und diese Landschaftstypen. Aber da ist halt, häufig merke ich halt, dass da wieder dieser Wille auch so gering ist, ne? Weil es ist halt irgendwie nicht cool. So eine Kuh scheint, ich sehe das ja auch ein, so eine Holstein-Friesen-Kuh ist ja nicht so besonders schlau und nicht so angenehm. Aber wenn man jetzt so einen Steppenrind sich anguckt oder so eine alte Rinderrasse, so Hinterwälder oder die Pinzgau-Rinder, ne? Und es gibt ja noch andere alte Rindersorten, Rinderrassen, die die auch gesunde Milch liefern. So, ja. Da ist man dann nicht so enttäuscht von so einer sabbernden Kuh,
die giftige aber, Milch gibt. Ich glaube aber, dass da heutzutage eben für viele Menschen auch sehr viel Vorstellungskraft dazugehört und beziehungsweise manche gar nicht wissen, wie es sein könnte. Also wie ein Ökosystem geformt werden kann, auch durch eben Nutztierrassen. Also wie schön eben eine Wiese sein kann, auf der Pferde und Kühe grasen und noch Gänse grasen dazwischen und ja. Enten im Teich baden. Und also wie sich die Natur dadurch auch wandelt und wie lieblich die wird und wie wunderschön und ja, und noch viel direkter, wie eben wie der Heugeruch ist und ja, also ja,
deswegen, so. Weil wir halt diese Commons nicht mehr haben, ne? Diese Allmendeflächen. Also vielleicht müssen wir auch anfangen, ganz andere Formen der Naturschutzgebiete aufzubauen. Also zum Beispiel diese Schutzkategorie Landschaftspark, die eigentlich der Erholung von Menschen dient. Ne, die sind teilweise bei uns so aufgebaut wie die englischen Gärten. So ein englischer Garten ist eigentlich dem nachempfunden, wie früher diese alten Steppenlandschaften oder Savannenlandschaften ausgesehen haben, mit ihren riesigen Bäumen, Baumbeständen und weiten Grasebenen.
Oder Schafsweiden, ne?
Genau, und diese Landschaftsparkelemente müssten dann kombiniert werden mit Parkrindern oder mit anderen Haustierrassen, die das Ganze designen und aber auch nutzbar machen. Also diese Kombination von Hasen, Pfau, Gänsen, Pferden, Schafen und Wasserbüffeln und vielleicht auch Bison, das in einem Park, der mehrere tausend Hektar groß ist, mit alten Eichen, Lindenwäldern und Esskastanien, würde den Menschen eine Vorstellung davon geben, wie es sein könnte, und dabei noch hochproduktive Ökosysteme hervorbringen, die es nötig haben, dass der Mensch dort eingreift, weil der Mensch halt ein Teil dieses Ökosystems ist. Das heißt, wir müssen unsere Naturschutzgebiete auch ganz neu denken und den Menschen dort integrieren. Und wenn wir eine Stiftung finden in Deutschland zum Beispiel, die in der Lage ist, einzelne Regionen oder ein Landschaftselement in Europa, also wir haben ja hier in Transkarpatien auch einige Regionen, die wir dafür nutzen könnten, um so ein Beispiel Ökopark aufzubauen.
Über Stiftungsland
ja, zum Beispiel. Ja, also über Stiftungsland, das wir unter bestimmten Regeln mit einer Gemeinschaft bewirtschaften und dann für Forschungszwecke oder auch für Touristen zugänglich machen. Dann könnten wir das positive Beispiel dafür bringen und vielleicht auch in der nächsten Umgebung dann Lehmbauten mit Menschen haben, die bereit sind, auch unter den angepassten Bedingungen dann zu leben.
Ja. Ja.
Und wir merken ja selber an uns, wie wichtig und wie wunderschön das ist, wenn man sein eigenes Gemüse essen kann. Also wir ernähren uns jetzt hier aus dem eigenen Garten mit unseren eigenen Produkten und in der Gemeinschaft hier von den Routinen, wie wunderschön das ist, ne? Was einem das für eine Kraft gibt, was einem das für eine Sicherheit gibt und welchen Stolz.
Ich wollte auch gerade noch über den Aspekt der Freude sprechen, wie viel Spaß es eben macht, so nah an der Natur, an der Erde zu arbeiten und wirklich so direkt die Resultate der eigenen Arbeit erleben zu können, zu schmecken, mit allen Sinnen zu erfahren. Und dass es eben gar nicht nur Entbehrung und Verzicht und harte Arbeit ist, sondern dass es eben auch unglaublich viel Spaß macht. Und ja, und für uns ist aber die Lösung erstmal so eine Schritt-für-Schritt-Lösung. Ne?
Genau, also wie jetzt auch.
Die wird wahrscheinlich auch für alle sein, aber das ist ja, ich denke, wir sollten alle immer versuchen, das Beste zu geben.
Ja. Wie jetzt auch. Also ich finde das Lesen oder das Kommunizieren über den Podcast oder das Kommunizieren mit Leuten, die gleichgesinnt sind und das Lesen dieser wunderschönen Literatur, der alten Klassiker, die vielleicht auch Ähnliches vorhatten, schon seit hunderten Jahren, das ist das, was ich auf jeden Fall noch brauche und wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass wir darauf verzichten könnten.
Auf fließen müssen wir, denke ich, aber nicht verzichten, sagen wir es auch.
Genau.
Okay.
Ja, vielen, vielen Dank für die Fragen.
Dankeschön.
Soweit erstmal als Einstieg für unseren Podcast.
Ist aus?
Beenden.